Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Willkommen zum Büchermarkt. Die Autorin und Übersetzerin Ilma Rakusa hat ein ganz persönliches Alphabet vorgelegt. Dazu später mehr. Zunächst aber möchte ich Sie mit einer noch jungen Autorin aus Österreich vertraut machen. Einer Autorin, die gute Chancen hat, sich in die erste Reihe der deutschsprachigen Literatur einzuschreiben. Sie heißt Anna Weidenholzer und wurde 1984 in Linz geboren. Vier Romane hat sie bereits veröffentlicht, Romane, in denen unsere Wirklichkeit immer leicht verschoben und kodiert wiederkehrt. Das merkt man auch den Titeln an. Der Platz des Hundes, der Winter tut den Fischen gut, weshalb die Herren Seesterne tragen. Anna Weidenholzer wurde für drei bereits erschienene Romane mit etlichen Nachwuchspreisen ausgezeichnet und sie war nominiert sowohl für den Preis der Leipziger Buchmesse als auch für den Deutschen Buchpreis. Jetzt ist ihr neuer Roman erschienen, Finde einem Schwan ein Boot. Ob der mit den Verdiensten der Vorgänger mithalten kann, das klärt nun unsere Rezensentin Veronika Schuchter.
Hunde waren schon dran, Seesterne und Fische ebenso. Nun ist es ein Schwan. Dass Anna Weidenholzer ihre Titel immer Tieren widmet, passt gut zu ihrem Schreiben, in dem das Allegorische mit dem Konkreten, das Beispielhafte mit dem Individuellen vermischt wird. Finde einem Schwan ein Boot, der Titel bleibt zunächst kryptisch. Einige werden sich immerhin an die Trauerschwänin Petra aus Münster erinnern, die ein schwanenförmiges Tretboot als Partner auserkoren hatte. Dieses Sinnbild nur scheinbarer Wesensgleichheit wird irgendwann auch erzählt und es lässt sich umlegen auf die Protagonisten Elisabeth und Peter. Sie sind ein durchschnittliches Paar in langjähriger Beziehung. Die Spannung hat sich schon vor einiger Zeit verabschiedet. Man lebt mehr neben als miteinander in einer spießbürgerlichen Wohnanlage. Die Szenerie weckt Reminiszenzen an den Hitchcock-Klassiker »Das Fenster zum Hof«. Wir erhaschen über die Perspektive eines am Rande involvierten Beobachters Einblicke in den Mikrokosmos einer Wohngemeinschaft. Schau, wie die Leben dort drüben gestapelt sind, heißt es da. Statt einem Mord beobachtet man in diesem lebenden Setzkasten allerdings nur alltäglichen Krimskrams. Dabei beginnt der Roman sehr verspielt. Anna Weidenholzer schreibt eine Art verrätselten, schlanken Realismus, der an Camus oder Doris Lessing erinnert. Die Orientierung soll dem Leser nicht einfach fallen und so tastet man sich anfangs behutsam durch den Text, mit allen Sinnen aufmerksam, um nur ja nichts zu verpassen.
Es ist der Blick in den Hof, auf die Äste der Trauerweide, die manchmal Vögel tragen und nur selten Schnee. Es ist die Stadt, die noch nie das Meer gesehen hat und doch unablässig Wasser dorthin weiterschiebt. Wasser, das uns Tag für Tag vor Augen hält, nur schnell weg hier. Hier, wo aus den Hochöfen Rauch aufsteigt, wo abends Feuer in den Himmel geblasen wird, hier sind wir.
Und dann, wenn man sich ein bisschen an dieser Sprache betrunken hat, wirft die Autorin einen plötzlich mit aller Wucht in die Banalität der Paarbeziehung. Zwischen Rotweinflecken auf weißen Jeans, pseudo-ausgelassenen Geburtstagsfesten und unfreiwilligen Partnerlook beim sonntäglichen Bergwandern. Die aus bloßer Verfügbarkeit besten Freunde, die Nachbarn Clara und Heinz, stolze Chinchilla-Besitzer, trinken Rotwein mit Cola und lassen den Fernseher lautlos laufen, wenn sie Besuch haben. Nachbar Fleck wird langsam dement und uriniert in den Aufzug. Nachbarin Richter wünscht sich Kameras, um die Mülltrennung zu überwachen. Ja, Attrappen würden schon reichen, findet Peter. Was Elisabeth an diesem Peter findet, versteht man nicht. Das Tretboot im Schwan erkennt sie nämlich sehr wohl. Peter trägt biedere Hemden in Blau, Weiß und Grau. Peter fährt langsam Auto. Peter geht gern wandern und wechselt auf der Alm sein Shirt. Man will sich ja nicht erkälten. Seine Karriere als Journalist ist so bescheiden, dass sich sein Klaas Relotius-Potenzial zwangsläufig auf einen erfundenen O-Ton zur Landesgartenschau beschränkt. Das ist schon aufregend genug, schreibt er üblicherweise doch über das Wetter. Ein Langweiler aus dem Bilderbuch.
Sie haben das Auto ein Stück stadtauswärts geparkt, weil es dort ausreichend Stellflächen gibt, wie Peter sagt. Elisabeth hat kurz überlegt, ihn zu überzeugen, dass sie an einem Sonntag mit Sicherheit überall einen Parkplatz finden würden, aber Peter hätte nur die Stirn gerunzelt und gesagt, wir gehen ohnehin zu wenig. Der Parkplatz war leer gewesen. Nur ganz hinten stand ein zweites Auto, aber das sah aus, als wäre es schon lange dort abgestellt. Peter nickte zufrieden. Siehst du, heißt dieses Nicken. Es verläuft alles nach Plan.
Weidenholzer ist freilich eine zu gute Autorin, um es bei den ermüdenden Einblicken in ein Beziehungsleben zu belassen, das so fad ist, dass man auch bei den eigenen Nachbarn spionieren könnte. Sie schaffte es, das Gefühl zu vermitteln, man steuere auf eine griechische Tragödie zu, statt hin zum Kunst beim Zähneputzen zu beobachten. Die griechische Tragödie entpuppt sich dann aber als sehr österreichische Posse. Mit der Erzählerin Elisabeth lässt sie auch den Leser darüber erschaudern, wie das Kontrollieren der Klingelknopfbeschriftungen und Altpapiertonnen zu Abschottung und Mitläufertum führen. Diese Biedermeier sind Philister. Der griechische Chor wird ins Café Maria verlegt und er hat nur eine Stimme. Jene der mysteriösen Professorin, die täglich Sherry trinkend an der Bar sitzt und über Sozialexperimente referiert. So beschreibt sie eine Studie von Eugene Hartley, der eine Gruppe von Studierenden in einem Fragebogen religiöse, ethnische und politische Gruppen bewerten ließ. Von der Akzeptanz als Teil der eigenen Familie bis hin zum Verbot, das eigene Land überhaupt zu betreten. Hartley schummelte allerdings Gruppen darunter, die gar nicht existieren.
Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, die Dannerianer gibt es nicht. Genauso wenig wie die Pyrenianer und die Wallonianer, die Hartley unter die realen Gruppen gemischt hatte. Die Studenten hielt das trotzdem nicht davon ab, sie zu bewerten. Ähnlich unbeliebt wie die Japaner landeten die Dannerianer, Wallonianer und Pyrenianer auf Stufe 2, als Besucher im Land tolerieren. Nur Faschisten und Nazis schnitten ein wenig schlechter ab.
Finde einem Schwan ein Boot ist ein klug konstruiertes Buch, das vor Augen führt, wie alltäglich und in kleinen Gesten totalitäres Denken, Fremdenfeindlichkeit und deren Akzeptanz sich Raum bahnen. Leider werden diese interessanten Aspekte und die anfangs sehr poetische Sprache von der faden Beziehungsgeschichte Elisabeths und Peters an den Rand gedrängt. Das mag konzeptionell Sinn machen, gern lesen tut man das auf Dauer aber nicht. Die routinierte Spießbürgerbeziehung als Keimzelle eines nach rechts abdriftenden Wohn- und Gesellschaftsmosaiks zu inszenieren, wäre prinzipiell eine starke Anlage. Die Entfremdung zwischen den Partnern spiegelt die Spaltung der Gesellschaft in Lager, die sich scheinbar nichts mehr zu sagen haben und für die Argumente der anderen nicht mehr zugänglich sind. Das hätte man aber auch verstanden, ohne die zermürbende Kleinbürgerlichkeit so ausführlich in Szene zu setzen. Vor allem Peter und seine Schwester Magda sind langweilige und durchschaubare Figuren, die viel Raum auf Kosten der tatsächlich spannenden Figuren wie der Professorin bekommen. Das Besondere am Durchschnittlichen herauszuarbeiten gehörte schon immer zu Weidenholzers Konzept. Ein bisschen mehr Besonderes hätte es schon sein können. Das schmälert die Begeisterung ein wenig. So schimmert Weidenholzers unbestreitbare literarische Größe oftmals durch, aber kann sich nicht ganz so entfalten wie etwa im Vorgänger, weshalb die Herren Seesterne tragen. Manchmal ist ein Tretboot eben einfach nur ein Tretboot.
Sagt Veronika Schuch dazu. Anna Weidenholzer, Finde einem Schwan ein Boot. Erschienen im Verlag Mattes und Seitz Berlin, 212 Seiten gebunden, 20 Euro. Und damit kommen wir zu Ilma Rakusa. Die Autorin und Übersetzerin hat sich selbst einmal eine schreibende Nomadin genannt. Sprache ist für sie so etwas wie Heimat. Geboren ist Ilma Rakusa 1946 als Tochter einer Ungarin und eines Slowenen in Slowenien. Aufgewachsen ist sie in Budapest, Ljubljana und Triest, Zürich, Paris, St. Petersburg. Das waren weitere Stationen ihres polyglotten Lebensweges. Einen Namen hat sich Ilma Rakusa zunächst als Übersetzerin gemacht. 4 Sprachen beherrscht sie fließend und sie hat große Gegenwartsautoren wie Marguerite Duras übertragen. Ilma Rakusa ist zudem Lyrikerin, Romanautorin, Herausgeberin, Essayistin, Literaturwissenschaftlerin. Wenn eine solche Femme de Lettre jetzt eine ganz persönliche Führung durch ihre Lieblingswörter und Worte gibt, dann heißt es also aufhorchen. Paul Stope hat das für uns getan. Er stellt uns den neuen Band vor. Er heißt Mein Alphabet.
Ilma Rakusa hat eine Vorliebe für Systematik. Eine Ausgabe von Redetexten hat einen Titel, den sich wohl kein Verlag ausdenken würde. Listen, Litaneien, Loops. Dabei geht es, wie der Untertitel verrät, nicht nur um Lyrik, sondern auch um eine wenig poetisch anmutende Inventur. Auch das neue Buch der Schweizer Schriftstellerin hat eine strenge äußere Form. Die vertraute Reihe von A bis Z strukturiert den Erzähl- und Assoziationsstrom. Mein Alphabet ist ansonsten aber ein buntes Gemisch. Es enthält Gedichte, Erinnerungsprosa, Mini-Essays auf 2 bis 4 Seiten und Selbstinterviews. Ilmar Rakusa fragt, Ilmar Rakusa antwortet. Den Reiz einer Reihung kleiner Texte erläutert Rakusa im Eintrag »Listen« anhand der ersten Seiten des Romans »Die Jahre« von Henri Ernaux. Der beginnt mit einer willkürlich erscheinenden Abfolge von Fragmenten, Zitate anderer Autoren, historische Reminiszenzen und menschliche Alltagsszenen.
Die Aufzählung als eine Aneinanderreihung diverser, ja disparater Momente gerät zur Erzählung. Nur liest sich das herber, konzentrierter, ohne die üblichen logischen Scharniere.
Aus welcher Quelle sie selbst disparate Momente für ihr Alphabet schöpft, deutet Ilmar Rakusa im Eintrag mit dem Titel Tagebuch an.
Keine Tränen, Selbstbeobachtung, Träume nisten zwischen den Zeilen. Ich notiere Namen, Begebenheiten, protokolliere, was zu entschwinden droht.
Diese Selbstbeobachtung führt immer wieder zurück in die Kindheit. Räume, Nachbarschaften, Farben, Gespräche, Gerichte und Gerüche werden festgehalten, en passant in wenigen Zeilen oder in mehrseitigen Einträgen mit Überschriften wie Freundschaft, Joghurt, Kleider, Migräne, Palatschinken, Pasta, Pantoffeln, Zaun. Manche Wohn- und Erlebnisorte ihres ausgedehnten ost- und südosteuropäischen Nomadenkosmos tauchen immer wieder auf, etwa das Triest der Kindheit.
Mein Triest hatte die Farben des Meeres, roch nach Tang und Immergrün, klang slowenisch, italienisch und ungarisch und schmeckte nach Fisch. Ich habe es nie vergessen.
Eine solche Erinnerung ist nichts Statisches. Die Verbundenheit mit der Stadt ist lebendig geblieben. Rakusa berichtet im Triest-Beitrag über eine Begegnung mit Claudio Magris, dem großen Kenner und Chronisten Triests, und macht den Leser zum Zeugen ihres Treffens mit einem anderen Literaten der Stadt, der sie für einen Moment wieder in ein Kind verwandelt.
»Trugen Sie letztes Mal nicht roten Lippenstift?«, fragte mich bei unserer Begegnung 2013 in Duino der 100-jährige slowenisch-triestische Autor Boris Pahor. Ich wurde verlegen wie ein heimlich ertapptes Kind.
Ilmar Rakusa setzt sich mit ihren höchst subjektiven Beobachtungen und Assoziationen einer Gefahr aus. Die auf kleinste emotionale und physische Details gerichtete Perspektive könnte übermäßig selbstbezogen wirken. Aber die radikale Ehrlichkeit, zum Beispiel in ihren Texten über Angst, Einsamkeit oder Religion, ist eine Geste der Öffnung, eine Einladung an den Leser, Elemente ihres Lebens so kennenzulernen, dass sich der Sinn ihres Schreibens, jedes Schreibens, erspüren lässt. Gegen das Hermetische tragen auch die Reflexionen über das Schreiben bei, die immer analytisch und nie eitel sind. Ein Gedicht entstehe aus der Stille heraus, beschreibt Rakusa im Eintrag »Schreiben, scribo ergo sum«.
Da ist die Stille, Windstille, und plötzlich beginnt sich etwas zu regen. Aus dieser rhythmischen Regung formen sich Laute, aus den Lauten nach und nach Wörter. Und diese Wörter ziehen andere an, nach klanglichen oder semantischen Gesichtspunkten. Ein kaum beschreibbarer, ziemlich rascher Vorgang. Letzten Endes unausdeutbar. Lassen wir dem Schreiben einen Gran Geheimnis.
Und schließlich band die enge Verbindung des persönlich-biografischen mit der Arbeit und der Persönlichkeit anderer Autoren die Gefahr des Solipsismus. Viele Zitate und Anekdoten geben dem Leser die Chance, Schriftsteller kennenzulernen, die zu Unrecht weniger bekannt sind als jene, die Rakusa selbst übersetzt hat und die ihr genauso Heimat geworden sind wie die Orte, die sie uns nahebringt. Der weißrussische Dichter und Übersetzer Ales Razanau ist einer dieser Menschen, die Ilmar Rakusas Welt bevölkern. Wie sie selbst ist er ein Reisender nach innen. So lautet ihr Eintrag über Razanau, den sie einen der stillsten der Stillen nennt. Diese Hommage auf wenigen Seiten ist ein Kleinod, eines von vielen in dieser alphabetisch geordneten Miniaturensammlung.
So schaut er auf die Welt mit leicht schiefem Kopf wie ein Vogel und Augen, die im Kleinen das Große sehen. Ohne zu urteilen, ohne in Gegensätzen zu denken. Aggressivität kennt er nicht, Kraft schon. Zu dieser Kraft gehört, dass er seine Werke konsequent auf Bielorussisch schreibt, auch wenn ihm das immer wieder Probleme eingebracht hat. Ausdauer statt Frontalattacken. Was zählt, ist das Erzählte.
Rakusas Streifzug durch die Welt des Schreibens scheint entrückt von der Politik zu sein, aber das täuscht. Ihr Alphabet zeigt nämlich beiläufig, wie im Kontinent des zurückkehrenden Nationalismus eine zukunftgerichtete Heimatkunde aussehen könnte. Denn die emotionale Tiefe der Verwurzelung mit einer Region wird so behutsam wie lebendig demonstriert, wirkt aber durch die Vervielfältigung der Zugehörigkeit nicht einengend, sondern befreiend. So kommt Heimat ganz ohne Tümelei oder Sentimentalität aus, ohne Überhöhung oder Ausgrenzung. Ilmar Rakusa zeigt, wie eine solche inklusive europäische Perspektive intellektuell und literarisch erarbeitet werden kann, durch genaues Beobachten und Zuhören, durch eine hochdifferenzierte und lebendige Sprache und durch Protokolle, zwischen deren Zeilen die Träume nisten.
Ein großes Lob von Paul Stob für Ilmar Rakusa. Mein Alphabet, erschienen im Droschel Verlag Wien, 312 Seiten, 23 Euro. Und jetzt gibt's noch eine Kuriosität der Editionsgeschichte. Es geht um Arthur Köstlers großen politischen Roman Sonnenfinsternis. Köstler beschreibt darin den Schrecken der stalinistischen Schauprozesse. So genau und auch so früh hat er das getan, dass viele Wegbegleiter und Zeitzeugen ihm 1940 gar nicht glauben wollten. Von diesem Manuskript gab es ursprünglich zwei Fassungen, die von Köstler im Exil geschriebene und eine englische Übersetzung, die seine Freundin Daphne Hardy in großer Eile parallel dazu fertigte. Es ist bekannt, die ursprüngliche deutsche Fassung von Köstler war über Jahrzehnte verschollen. Erst 2015 hat ein Germanist sie in einem Archiv gefunden und im letzten Jahr wurde der Originaltext veröffentlicht. Nun hat auch die englischsprachige Welt eine neue Sonnenfinsternis zur Verfügung, nämlich nicht mehr die Fassung von Daphne Hardy. Das Buch ist den umgekehrten und letztlich korrekten Weg gegangen. Es wurde nun aus dem Deutschen übersetzt. Der Roman Darkness at Noon wurde gerade im New Yorker rezensiert und er bewegt den Kritiker Adam Kirsch zu folgenden Gedanken.
Darkness at Noon ist zweifelsohne ein veralteter Text. Es braucht einige Vorstellungskraft, um sich die Zeit und den Ort zu vergegenwärtigen. Aber das zentrale Thema des Romans wird immer aktuell bleiben. Denn jedes politische Willensbekenntnis muss sich der Frage stellen, ob ein gutes Ziel böse Handlungen rechtfertigt. Köstler hat uns wissen lassen, dass dieser Konflikt im Kommunismus in reinster Form zutage trat. Denn der hatte sich der nobelsten Aufgabe überhaupt verschrieben, der konsequenten Abschaffung sozialer Ungleichheit in der ganzen Welt. Wenn das erreicht werden könnte, gäbe es dafür einen Preis, der zu hoch sein könnte? Der Roman erinnert uns an eine Zeit, in der Literatur so politisch war wie kaum jemals danach. Dies gab Köstler, wie auch seine Zeitgenossen, Jean-Paul Sartre, George Orwell und Albert Camus, eine Autorität, wie sie kaum ein Autor heute jemals erreichen wird.
Meint Adam Kirsch im New Yorker zur englischen Neuübersetzung von Arthur Köstlers Roman Sonnenfinsternis. Das Buch heißt Darkness at Noon, wurde aus dem Deutschen übersetzt von Philipp Bohn und ist erschienen bei Vintage Classics. Und das war's für heute im Büchermarkt. Hier geht's gleich weiter mit Forschung aktuell. Plastikflaschen gibt es reichlich im Südpazifik. Weshalb sie jetzt auch im Südatlantik auftauchen, das klärt gleich Arndt Reuning. Und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.